Heute ist tatsächlich, ich glaube, letztes Mal war so 10:55. Da musste man gucken, dass man ja irgendwie durchkommt. Heute haben wir richtig viel Zeit. Hammer. Nein, ich weiß, wir wollen ja das schöne Wetter genießen. Wir fahren noch zur Herser Mühle nachher. Wer Lust hat, darf sich anschließen. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun wollt, wir machen eine kleine Fahrradtour dahin. Dürft gerne damit bei sein. Mit den Kindern, allen zusammen, fahren noch langsam mit Phil. So, Jungs, ich würde heute eigentlich ganz anders hier stehen. Wann würde ich hier heute anders stehen? Was hätte eigentlich passieren sollen? Ja, genau. Eigentlich wollte ich hier heute mit dem Deutschland-Trikot stehen. Und nicht mit so einem französischen am Kroatien, nein, Deutschland. Also, das ist natürlich. Ich meine, Tipps waren alle daneben. Ich habe alles auf Deutschland ausgerichtet. Katastrophe. Naja, man muss ja fairerweise sagen, dass es ziemlich zu Recht war. Wir dürfen ja gar nicht so sehr heulen, ne? Okay, wer hat auch auf Deutschland getippt? Gar nicht so viele. Auf wen habt ihr denn alle getippt? Ja, hätte ich mal auf euch gehört. Wer hat auf Kroatien getippt? Wirklich? Ach Quatsch, ey, ihr wart gut. Ey, da hättet ihr, hoffentlich habt ihr das in einem Wettbüro gemacht. Dann hättet ihr richtig viel Geld gewonnen. So. Ich hatte so den Eindruck, dass so ein bisschen heute alles so ein bisschen schwerer fällt uns. Deshalb habe ich gedacht, wir müssen mal eigentlich mal aufstehen und einfach mal den Nachbarn und den dahinter und den da vorne einfach mal Hallo sagen und sagen: Toll, dass du da bist, wir freuen uns, cool, dass du da bist. Dennis, schön. Ah, oh, yeah. Nicht zu lange, ich wollte meine Predigt gar nicht kürzen. Harry sagt, ich habe noch eine Stunde Zeit bei so einem Wetter, obwohl so warm ist es doch gar nicht hier. Ne? Man hält das wahrscheinlich aus heute. Ich brauche euch nämlich ein bisschen lebendig. Deshalb dachte ich, wie kriege ich euch lebendig? Und vor allem dann, wenn ihr jetzt seid, ihr ein bisschen wieder wacher, euer Puls hat sich gleich, mein Puls ist sowieso hoch, aber euer Puls ist jetzt auch ein bisschen höher. Das heißt, ihr seid viel aufnahmefähiger als dieser halbtote Puls, der da so bei 60, 70 ist. Da ist man gar nicht so aufnahmefähig. Da muss schon ein bisschen Puls sein. Da muss schon mal, das muss mich schon ein bisschen hier mal, damit ich da was aufnehmen kann. Sonst ist das so ein phlegmatischer. Ich habe mal einen Fehler gemacht auf Arbeit. Das war ganz lustig. Also nicht, bin nicht allein, der den Fehler gemacht hat. Macht mal bitte ein Meeting um 12:30 Uhr. Also direkt nach der Mittagspause oder um 1 Uhr. Also, egal wie wichtig das Thema ist, spielt keine Rolle. Die sitzen dann so im Kreis und dann hast du die Aufgabe als der da vorne steht, hat eigentlich eine geniale Aufgabe. Eigentlich müsste der Entertainer sein. Nein, dann redet er über die Arbeit. Und dann so komische Themen. Und bei dem einen, der ist so ein Riesenkerl, so 1,85, 1,90, weiß ich nicht, wie groß, ziemlich groß. Und der hat so riesen Augen und dann fallen die ganze Zeit zu. Und man kriegt die nicht wach. Und das ist ein so, das ist so ein, wie nennt man das? Da gibt es auf Arbeit so einen tollen Begriff zu. Koma, Suppenkoma, genau, Suppenkoma. Und das ist das Interessante, ich hatte da auch mal einen, da hatte ein anderer unsere Technik, das sind so ein Doktor von der Universität in Hannover, der arbeitet da und der hat so uns, wir haben so Verdichter und Gebläse, machen wir auf Arbeit. Und da hatte der da tolle Rechnungen und tolle technische Erläuterungen. Und einer saß direkt, also wenn er hier vorne stand und dann sah, Dennis jetzt sitzt, da saß der. So ein mächtiger Kerl war das. Und der Typ, der hat es echt drauf gehabt. Der saß dann so, hast du gesehen, wie er eingeschlafen ist. Nach 20 Sekunden war er dann wieder wach und dann konnte der aber eine gute Frage stellen. Also wenn du das kannst, dann darfst du auch heute deine Augen zumachen. Wenn du danach eine gute Frage stellst, dann hast du nicht geschlafen, nicht wirklich geschlafen. Und der hat das öfter gemacht. Ich weiß nicht, wie er das konnte, aber er war ziemlich gut darin. Okay. Das Thema dieses Jahr, was ist es von unserer Gemeinde? Hier, jeden Sonntag, was ist das Thema? Fußball? Nein, falsch. Das ist nur seit 6 Wochen Thema. Jetzt auch nicht mehr. Seitdem Leute raus, ist es auch kein Thema. Was ist das Thema dieser Gemeinde? Kein Fußball, Jungs, kein Fußball. Was ist das Thema dieser Gemeinde für dieses Jahr? Okay, genau. Und wir haben das unterschieden, der Auftrag der Gemeinde, wir haben das in drei Richtungen gemacht. Drei Richtungen. Genau, nach innen, nach außen, nach oben. Das ist das Thema. Nach außen, nach innen, nach oben. Und wir wissen, dass das alles ganz, ganz entscheidende Themen sind. Nach außen zum Beispiel, was tut eine Gemeinde, die in Kachtenhausen ist, also Ehlenbruch, aber Kachtenhausen ist halt ziemlich nah, Helpus ist ziemlich nah, Billinghausen ist ziemlich nah und da hinten Richtung Bielefeld sind auch so ein paar Dörfer ziemlich nah. Was macht diese Gemeinde dort? Welchen Einfluss hat die Gemeinde dort? Das ist nach außen. Nach innen, was heißt nach innen? Was sind da so typische Themen? Okay, Jüngerschaft. Was wären so typische Themen für nach oben? Anbetung. Genau, das, was wir gerade gemacht haben. Mit dem neuen Lied, da konzentriert man sich erstmal aufs Technische. Man muss es erstmal drauf haben. Aber grundsätzlich ist vieles, was wir machen mit Singen, das nach oben. Ja, also zu Gott hin. Wir stellen uns mal bildlich vor, Gott ist oben und wir beten ihn nach oben an. Also Anbetung nach oben. Die Richtung ist schon mal cool. Das Thema Heiligung. Was ist das? Wo, in welche Richtung würde das gehen? Ich schreibe mal Heiligung hier rein. Ihr dürft einfach reinrufen. Wie bitte? Ja, okay. Ja, stimmt. Aber erstmal so in den Ursprüngen. Du hast natürlich recht, musst gleich noch ein bisschen erläutern. Aber so in den Ursprüngen, wo würdest du es tendenziell am meisten hinordnen? Ich habe es nicht gehört. Von oben, von innen nach oben oder von oben nach innen? Aha, okay, sehr interessant. Das musst du erläutern, warum denkst du so?
Naja, man sucht Gott und je mehr man Gott erkennt, erkennt man sich selber und das macht ja was mit einem. Die Gnade, die man braucht und man versucht irgendwie auf Gottes Glaube zu kommen. Ne? Und da braucht man halt Gott ganz viel.
Okay, Markus, siehst du das auch so? Das sind immer die besten Mitarbeiter, die sagen, jo, stimme ich zu. Ja, bitte. Aha, okay. Ja, es muss aber auch erklären. Okay, wer hat noch eine tolle Idee? Seid mutig. Kann nichts falsch sagen. Es ist beides natürlich richtig. Es ist beides absolut richtig. Jetzt könnte man genauso Punkte für den einen Part finden wie für den anderen. Es betrifft natürlich an allererster Linie nach außen, ist erstmal schwierig, wenn ich nicht nach oben und nach innen erstmal habe. Ist das nach außen, das können wir glaube ich schon mal klarstellen. Das nach außen ist erstmal eine Wirkung von nach oben und von nach innen, ja? Das ist erstmal eine Wirkung. Egal, wie wir es jetzt zetteln, ob wir sagen, Gott ist erstmal der entscheidende Faktor, damit ich mich erkenne und das hat Auswirkungen nach außen. Oder wenn wir das auch anders sagen, ich der Mensch und ich weiß Gottes Herrlichkeit und ich komme zu Gott und das hat auch Auswirkungen nach oben. Egal, wie man das jetzt friemelt, man könnte da spitzfindig werden, aber es ist absolut richtig. Also nach außen ist es schon mal, sind nur die Auswirkungen, aber die sind ganz, ganz entscheidend. Okay, wenn ihr das Thema Heiligung, heilig hört. Wie geht's euch dabei? Ist es für euch jetzt ganz abgesehen von Gemeinde, sondern was bedeutet heilig heute in unserem Umfeld? Wenn ihr das so auf Arbeit hört, heilig, Heiligung, redet man darüber? Sind das so Themen völlig weltfremd? Was ist da so euer Feedback aus dem Umfeld, in dem ihr euch begegnet oder wo ihr Leute begegnet, wo ihr einfach euch aufhaltet? Was ist da das Feedback, wenn man über heilig so redet, man da total begeistert von, eher so negativ? Was ist es so bei euch? Warum? Okay, genau, voll negativ ist das, ja. Wer hat andere Erfahrungen gemacht oder die gleichen Erfahrungen gemacht? Habt ihr das alle hinten gehört? Ja. Also, wenn man jetzt sagt, du bist eine Heilige, ne, dann ist das eher so ein Lob, hätte ich jetzt verstanden daraus. Das ist so ein Begriff, du bist etwas Besonderes. Hätte ich jetzt so rausgedeutet, ist das richtig wiedergegeben? Okay, es ist ein übertriebener Ausdruck für irgendetwas, ja? Okay, cool. Und jetzt mal auch hier, ihr von den Älteren, ihr sitzt jetzt hier, ich gucke euch jetzt einfach mal an. Jetzt haben sich gerade, der Marius ist ja ziemlich jung, die, ah ja, vielleicht ist es noch was anderes. Ist in eurer Generation das gleiche Heilige, ist das was anderes, ist das was Negatives oder ist das was Positives? Aha, okay, warum? Okay, reden die Menschen in deiner Umgebung auch so positiv davon? Jetzt kommen wir, jetzt sind wir schon zu weit. Warte. Wir wollen ja nicht so weit vorgreifen, wollen wir ja noch gar nicht. Über welche Menschen reden die, wenn die über Heilige reden? Ruft mal ein paar Namen in den Raum. Jesus? Super. Das fände ich super. Mutter Teresa, beispielsweise. Wen noch? Ich höre nicht, ich bin von zu Hause aus, meine Frau muss auch immer so unter Leiden ein bisschen taub, glaube ich. Die muss immer, Katja, ich höre dich nicht. Sag bitte lauter, ich bin da echt ein bisschen taub. Vielleicht auch jetzt ganz gut für die große Gruppe. Ja. Ja, absolut. Absolut. Absolut richtig, genau. So, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, ich lasse das jetzt dabei. Ihr habt nur Mutter Teresa genannt, das ist interessant. Okay, aber die hätte ich auch sofort, hätte ich gesagt, Mutter Teresa. Und warum haben sie Mutter Teresa so hochgehoben? Weil sie eine Frau war, die ihr ganzes Leben geopfert hat. Die ihr ganzes Leben geopfert hat. Interessant, oder? Irgendetwas war ihr so viel wert, dass sie gesagt hat, hey, die Reichtümer dieser Welt interessieren mich gar nicht. Sie hat sich hingegeben, sie hat sich geopfert. Sie hat sich für eine Sache hingegeben. Sie hat alles sich abgesagt von allem. Und wir, die außenrum Stehenden, sagen, hey, das ist eigentlich wie eine Heilige. Ist doch interessant, was hier passiert. Sie selber hätte das wahrscheinlich über sich selbst gar nicht gesagt. Weil sie hat für sich festgelegt, ich lebe mein Leben so. Dieses Attribut, Heilige, haben ihr andere gegeben. Interessant, oder? Wichtig zu wissen. Echt wichtig zu wissen. Ob wir Heilige sind. Ich hätte lieber, dass ein anderer mir sagt, dass ich heilig bin, als dass ich mich darum bemühe, dass ich besonders heilig bin. Weil sie sehen, wie ich lebe. Weil sie sehen, wie ich rede. Weil sie wissen, an wen ich mich halte. Okay, ich möchte noch mal was dazu sagen. Heiligkeit ist beschrieben worden als die Wesensart, die sich an der Reinheit erfreut und das Böse zurückweist. Passt das so ein bisschen zum Thema Heiligkeit? Wesensart, die sich an der Reinheit erfreut und das Böse zurückweist. Ich glaube, so ein bisschen umschreibt das das schon. So, ne? Hey, man will versuchen, sich so ein bisschen fernzuhalten. Man will ein sonderbares Leben führen, ganz neutral erstmal. Und das ziemlich sauber ist, wo die Menschen sagen würden, hey, guck dir an, wie der lebt, das ist echt schon stark. Und das Böse weicht man zurück. Folgenden Satz möchte ich an den Anfang stellen. Und am Ende möchte ich mit euch zusammen schauen, was das konkret heißt. Im Sinne Gottes zu leben, heißt heilig zu leben. Im Sinne Gottes zu leben, heißt heilig zu leben. Warum sollte ich ein heiliges Leben führen? Wie sieht dieses Leben aus? Was heißt es, heilig zu leben? So zu leben, dass es im Sinne Gottes ist, es ihm dadurch gefällt und ihm Ehre bringt. Und jetzt müssen wir ganz an den Anfang kommen. Jetzt müssen wir eine Grundlage legen. Ich versuche meinen Kindern zu sagen, dass sie nicht etwas tun sollen, weil sie wissen, dass es dafür eine Strafe gibt, sondern dass sie tun sollen, weil sie von etwas überzeugt sind. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn es um Strafe geht, dann ist es so, sie haben immer Angst, dass sie was tun, und wenn sie dann irgendwann mal wo sind, sie machen alles aus Angst, ja, und wenn sie dann irgendwo mal sind und keiner sieht zu, dann machen sie es trotzdem, weil sie haben keine Strafe zu befürchten. Das ist die Fehlerkultur, sozusagen, wenn man denkt, ich muss etwas tun aus Strafe. Wenn man etwas aus Überzeugung macht, dann weiß ich, dass ich das immer mache, egal wohin ich gehe, das ist meine Überzeugung, das ist mein Lebensziel. Warum ist es wichtig, heilig zu leben? Warum? Grundlagenforschung. Legt los. Warum? Weil ich dir das sage? Weil das die Allgemeinheit sagt? Weil das okay ist? Weil Mutter Teresa das auch gemacht hat? Was ist die Grundlage dafür, dass du und ich heilig leben wollen? Oder sollen? Oder müssen? Oder dürfen? Was ist die Grundlage dafür? Weiter.
Ihr gehört zu Gott und Gott ist heilig und wir haben seine Natur und wollen das auch. Das ist einfach ein Wunschausdruck.
Weil alles andere nicht in Frage kommt, ist unfassbar Würde.
Genau das ist es. Okay, super. Das ist vielleicht auch eine Ausgabe, das ist aber vielleicht noch nicht das Fundament. Das, ja? Absolut, absolut. Absolut. Ja, sehe ich genau wie du, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Grundlage, das Fundament, das, was wir anstreben sollen, das hat Gott gelegt, indem er gesagt hat, und wer jetzt mir die Bibelstelle nennen kann, Willi hat gerade schon geblättert, ich dachte, vielleicht guckt er gleich nach. Wo steht das? Los jetzt, wo steht das? Fundament. Kann sein. Ich habe es jetzt nicht da gefunden. Ich habe eine andere Stelle. Kann sein, dass es auch da steht. Ich habe eine andere Stelle rausgefunden. Überleg nochmal. Es gibt wenige Bibelstellen. Doch, es gibt viele Bibelstellen, die man wissen muss. Aber die Grundlage für unseren Lebensstil, die Grundlage, das Fundament, ja, ich kann nicht so gut zeichnen. Bitte stellt euch das vor als so ein Fundament für ein Haus. Ja, da kommen wir ja noch nachher hier gleich rein, ja. Dass Gott heilig ist, das ist ein Bibelvers, der aus Überzeugung in uns drin sein muss. Denn sonst haben wir die Probleme, dass wir heilig leben wollen. Ja, ja, gut, weil das in der Gemeinde gesagt wird, weil der andere das gesagt hat, dass das schlecht ist, weil das meine Erziehung ist. Man kann ganz vieles aus Erziehung machen. Man kann ein moralisch einwandfreies Leben führen, weil man so erzogen wurde. Es gibt viele Menschen, die moralisch ein sauberes Leben fühlen, weil sie so erzogen worden sind. Die Grundlage derjenigen, die Gott kennen, wir kommen gleich nochmal auf diejenigen, die Gott noch nicht kennen, aber die Grundlage derjenigen, die Gott kennen, ist, ich habe diesen Vers rausgesucht, den gibt es bestimmt woanders auch, ganz, ganz viel. 3. Mose 20, Vers 7. Darum heiligt euch und seid heilig. Und jetzt geht es rum. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Das Fundament, die Überzeugung unseres Herzens, dann, wenn keiner guckt, dann, wenn du zu Hause bist, dann, wenn wir im Urlaub sind, dann, wenn wenn wir, egal wo sind, ob wir 15 sind, ob wir 80 sind, ob wir 40 sind oder 50 sind, dann, wenn wir von etwas überzeugt sind, dann, wenn wir wissen, worauf unser Leben sich basiert, dann werden wir leben, so wie Gott es will. Niemals andersherum. Wir werden ein moralisch sauberes Leben führen können, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Aber aus Überzeugung, aus dem, was Gott heraus gemacht hat, dass wir zu Überzeugungstäter werden, weil Gott so ist. Deshalb, ich tue das nicht, weil. Nicht, ja, ich tue das nicht, weil das ehrlich, unehrlich ist. Ja, das stimmt. Aber warum, sage ich dann meinen Kindern, sind wir ehrlich? Warum sind wir ehrlich? Weil Gott ehrlich ist. Warum sind wir gerecht? Weil er gerecht ist. Nicht, weil das ein moralischer Standard ist und in Deutschland ein Gesetzbuch gibt. Und dieses Gesetzbuch sagt, wenn du unehrlich bist und du hast geklaut, musst du die Strafe zahlen oder kommst notfalls ins Gefängnis. Nicht deshalb. Sondern, weil wir einen Gott haben, der heilig ist. Das ist unser Fundament. Das ist unser Glaube. Das ist über unsere Überzeugung. Und alles, was wir tun und alles, was wir sind, baut sich darauf auf. Alles. Es geht also um den Maßstab und den Anspruch Gottes. Denn Gott ist immer heilig. Im Himmel gibt es nichts Böses, von dem man sich trennen müsste. Er war heilig, bevor es irgendetwas Böses gab. Im Einklang mit seiner Vollkommenheit in allen Dingen. Nur der Schöpfer der Welt, der Schöpfer von allen Geschöpfen, kann ganz anders sein. Er ist schließlich der Schöpfer, der alles ins Leben gerufen hat. Deshalb ist er auch radikal von allem anderen zu unterscheiden. Er hat nichts Geschöpfliches an sich. Gott zu sein, ist Voraussetzung seiner Heiligkeit. Ich der Herr, und außer mir ist kein Retter. Und aus diesem Grund ist Gott heilig. Und deshalb fordert er uns auch auf, heilig zu leben, heilig zu wandeln. Was war Gottes Idee von Anfang an? In welcher Art?
Ja.
Genau, er mittendrin. Ja. Was war Gottes Idee mit dem Volk Israel? Wenn wir jetzt sehen, Gott ist heilig, und was war Gottes Idee mit Israel, als er gesagt hat, dass dieser 3 Vers 20 ist ja in allererster Linie erstmal an das Volk Israel gewendet. Ob das jetzt für uns ist, müssen wir ja noch prüfen, aber ich denke schon. Aber erstmal ist das an das Volk Israel gesagt. Warum, aus welchem Grund, welche Auswirkung hatte diese Aussage Gottes für das Volk Israel damals? Okay. Okay, genau. Und warum hat er jetzt gesagt, dass sie so leben sollen, wie sie leben? Was war sein Ziel damit? Okay, und was noch zusätzlich? Genau, auf jeden Fall. Was noch? Was war noch sein Ziel? Ganz genau. Okay, ich brauche gar nichts mehr sagen. Das ist das, was Gott mit dem Volk Israel sagte. Das hatte nie einen Selbstzweck. Ihr sollt heilig sein, trefft euch schön, baut schön hohe Mauern um euch rum und dann habe ich euch eure Gesetze gegeben, hier, bitteschön, und dann gucken wir mal, was passiert. Das war nie Selbstzweck. Und jetzt halten wir schon mal fest, jetzt kommen wir nämlich nach innen und nach außen. Gottes Heiligkeit und der Anspruch Gottes an das Volk Israel, an dem, wo er gesagt hat, seid heilig, denn ich bin heilig, war immer, Ulrike, das war super, dass sie sehen, wer Gott ist, hier, wie er ist, wie gut er ist und alle anderen Völker segnen. Sie sollten ein Volk sein, an dem der lebendige Gott, der heilige Gott, der einzige Retter Und außer mir ist kein Retter. Keine anderen Götter konnten neben ihm standhalten. Und dieses Volk, was er sich abgesondert hat, ein heiliges Volk, 5. Mose 7, Vers 6, ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdenmummel. Sie wurden als Auserwählte Gottes betrachtet, als für ihn beiseite gestellt. Dies sollte bei ihnen praktische Heiligkeit hervorrufen. So wie Gott gesagt hat, seid so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und immer mit dem Ziel, zu zeigen, wie Gott ist und die anderen Völker auf diesen Gott hinzuweisen. Heiligkeit ist kein Selbstzweck. Heiligkeit ist in erster Linie keine Moral, sondern Heiligkeit ist in Gott begründet, weil Gott heilig ist. Und diese Heiligkeit, diese Auserwählung, dieses abgesonderte Volk, was er sich erwählt hat, war immer dafür da, um diesen Gott zu repräsentieren. Um diesen Gott auf dieser Erde zu zeigen, hier bin ich. Hier, das bin ich. So bin ich. Gandhi hat mal gesagt, wenn es nicht so viele Christen wären, ich wäre, glaube ich, auch einer von ihnen. Interessant, oder? Was hat das mit dem alten Volk zu tun? Natürlich haben sie oft versagt. Und natürlich versagen auch wir immer wieder. Da kommen wir aber gleich zu. Und ich glaube, dass diese Idee am Anfang von Gottes Wort war. Gottes Idee fürs Leben, seine Heiligkeit hat er in seinem Volk repräsentiert, weil er diese Idee, diesen Lebensstil, diese Art zu leben für uns Menschen geschaffen hat. Für diejenigen Menschen, die Gott als ihren persönlichen Erretter nicht kennen, noch nicht angenommen haben, zählt vielleicht eine Moral, zählt vielleicht ein Anstand, ja, zählt vielleicht die gute Erziehung. Es ist aber nicht begründet und es bröckelt ganz, ganz schnell, wenn es nicht in Gott ist. Und die Menschheit funktioniert nur dann, wenn wir so leben, wie Gott es von uns möchte. Und Gott hat uns gesagt, dass wir heilig leben sollen. Ja? Dass wir, was für Auswirkungen das haben wird, zeigen wir gleich. Gottes Heiligkeit ist der Maßstab und sein Anspruch für uns Menschen und vor allem für die, die an ihn glauben. Und im Neuen Testament ist vor allem Paulus, der die Christen zu einem heiligen Lebensstil aufruft. Gott hat uns dazu berufen, 1. Thessalonicher 4, Vers 7, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Okay, es ist schon ziemlich spät geworden. Ich möchte das Ganze wirklich abkürzen. Könnt ihr noch? Seid ihr noch ein bisschen wach oder frisch? Ja? Okay, dann kürze ich nicht ab. Ja, meistens geht das ganz, ganz gut. Wir müssten jetzt noch viele Fragen stellen, aber ich glaube, wir haben auch schon sehr viel gesagt, auch Victor hat schon wahnsinnig viel gesagt. Heiligung bekommt durch Jesus einen neuen Bezugspunkt. Warum? Gott hat gesehen, dass der Mensch immer wieder versagt. Die Geschichte Israels, ich kämpfe mich momentan durchs Alte Testament durch. Oh, das ist wie mein Leben. Vielleicht auch wie euers, ich weiß es nicht. Aber wie mein Leben, zum Teil auf jeden Fall. Ja. Klar bin ich kein David und klar bin ich kein König und sonstiges, aber diese normalen Kämpfe, die er hat und die normalen Salomo oder wer auch immer, die Kämpfe, die er hatte oder wer es auch immer war, die habe ich auch. Ja? Und Gott hat einfach festgestellt, hey, es funktioniert gar nicht, es geht irgendwie gar nicht, ja? Sie schaffen es nicht. Und deshalb hat es einen neuen Bezugspunkt gegeben und der heißt Jesus. Und dieser neue Bezugspunkt hat alles radikal umgeändert. Nämlich jetzt, wo die Heiligkeit Gottes im Zuge des Heiligen Geistes in uns. Hey, der Gott, der lebendig ist, in einer Art seiner Person in uns, wenn du zu Jesus gehörst. Und jetzt können wir das, was wir eigentlich leben wollen, worauf wir haben sozusagen Anteile hiervon bekommen, ja, dass die Heiligkeit in uns lebt, können wir einfach ganz praktisch, ganz neu leben. Jesus ist das Vorbild, das dem die Christen nacheifern dürfen. Für viele ist Jesus auch ein Vorbild, aber nicht in der Art und Weise, sondern nur ein paar Aussagen von ihm werden sehr, sehr stark anerkannt. Aber vieles von dem, wie er gelebt hat, wird nicht anerkannt und vor allem auch nicht mit der Konsequenz. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist auch nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlicher zu werden. Okay, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du Christ geworden bist, weil du das Kreuz verstanden hast, weil das Kreuz die Wende war, der neue Bezugspunkt war, wenn du ihn in Glauben angenommen hast, dann fängt ab dem Tag fängt ein neues Leben an. Das hat Gott beschrieben. Es ist die Bekehrung, eine 180-Grad-Wende. Wenn wir vorher vielleicht auch ein moralisch sauberes Leben geführt haben, wenn wir vorher aber auch vielleicht auch viel Dreck gemacht haben, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Gott hat da nicht so viel die Rolle gespielt. Wir haben eine 180-Grad-Wende gemacht und jetzt ist unser Bezugspunkt Jesus und damit Gott. Jetzt sind wir dieser neue Mensch. Und jetzt beginnt der Prozess der Heiligung. Das ist das Thema Heiligung. Jüngerschaft, Heiligung, wir können es nennen, wie wir wollen. Die Erneuerung geschieht von innen. Geschieht Erneuerung immer komplett und vollständig? Was würdet ihr sagen? Was passiert? Vielleicht anders gefragt, da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Was passiert an dem Tag, wo wir im Glauben anerkennen, dass Jesus unser Retter ist? Was passiert da? Okay, zur neuen Kreatur werden wir. Was passiert da nochmal? Ja, genau, wir bekommen den Heiligen Geist. Was passiert noch? Oh, ja, wir empfangen die Liebe Gottes, ganz praktisch, indem Gott selbst in uns wohnt. Was noch? Was mit dem Heiligkeit? Was passiert mit dem Thema Heiligkeit? Okay, wir kriegen ein neues Herz. Unser steinernes Herz wird ausgetauscht gegen ein fleischernes, so beschreibt das die Bibel, ja? So beschreibt das die Bibel. Ja, dass es ausgetauscht wird und auf einmal schlägt es nach Gottes Willen. Ja? Aufgeregtheit, 80 Puls, Standard. Was noch? Ja? Ja, okay, genau, genau. Wieso sehen wir uns wieder? Weil der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet, okay. Aber was passiert zusätzlich noch mit dem Thema Heiligkeit? Was ist jetzt, was macht Gott mit uns in dem Augenblick? Wir sind heilig. Genau, wir sind heilig ab dann. Geht ja auch gar nicht, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Heißt das dann, dass wir vollkommen perfekte Menschen ab dann sind? Nein, natürlich nicht. Heiliger, der Status ändert sich nie wieder. Wenn du mit Gott bleibst, darf ich dir aussprechen im Namen der Bibel. Die Bibel spricht aus, Gott spricht das aus. Du bleibst ein Heiliger. Ja. Und was kommt, warum ist es trotzdem ein Prozess? Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir jetzt etwas starten? Victor, sag noch was zu dem Nein. Genau so ist es. Wir sind Heilige, von Gott, für Gott abgesonderte Menschen. Wir sind Heilige vom Status her, aber wir leben doch immer als in diesem Körper hier, ja, in diesem schwachen Körper hier, der viele Leiden hat, viele Gebrechen hat. Trotzdem sind wir Heilige. Und jetzt fängt dieser Kampf, Paulus nennt es den Kampf. Ja. Paulus sagt, das ist nicht mal locker hier, das ist kein Puderweich hier und Puderzucker. Das ist echt Kampf. Jetzt fängt der Prozess an. Eine prozesshafte Erneuerung und Reinigung von allem, was Gott trennt. Sie beginnt mit der Bekehrung, hat das Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und ab dann geht es los. Es ist Teamarbeit. Ja? Es ist Teamarbeit. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Aber er sagt uns, hey, aber ich lasse dir die Freiheit, du darfst doch immer bestimmen, du darfst deinen Alltag selber gestalten. Das ist deine Verantwortung. Du stehst in der Verantwortung, ich helfe dir in allem. Ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir alles. Aber das Tun, dass diese Hand sozusagen im Tun was zupackt, dem, was Gott gibt, das überlässt er uns. Und das ist unser Tun, dieses Teamwork. Gott schenkt alles, hat uns alles geschenkt, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, durch den Prozess der Erneuerung, die Kraft, den Glauben, alles ist da. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, zuzupacken. Zuzupacken in diesem Prozess den aktiv mitzugestalten, mit Gott zusammen. Gott sorgt für meine Heiligung. Auf der anderen Seite, ohne meinen Einsatz geht es natürlich nicht. Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, und die, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich bin gefragt, meine Heiligung weiterzuentwickeln. Sie stellt sich nicht von selbst ein. Immer mehr so zu leben, wie Gott es möchte, ist damit keine schöne Zugabe zum christlichen Glauben, sondern Heiligung, Jüngerschaft ist damit, gehört zum Kern des Lebens eines Menschen, der sich für Jesus entschieden hat. Das ist der Kern. Glaube ohne Heiligung gibt es ebenso wenig wie Glaube ohne Tat. Jakobus. Nicht umsonst fordert das ganze Neue Testament, Römer, 2. Korinther, Römer 12, 2. Korinther 7, uns dazu auf, dass wir aktiv sein sollen, dass wir uns heiligen lassen sollen, dass wir uns fernhalten sollen, dass wir uns prüfen sollen, wie wir unsere Gedanken füllen lassen, dass wir einfach gucken, wie wir handeln sollen, um auf diesen Prozess der Heiligung zu werden. Damit gehört beides zusammen. Mein tiefster Wille und größte Anstrengung, gleichzeitig Gottes verändernde Kraft. Gott nimmt sein Geschöpf ernst. Gegen meinen Willen wird er mich nicht noch heiliger machen in meinen alltäglichen Entscheidungen. Gleichzeitig komme ich als Mensch und seine Geschöpf ohne Gottes Hilfe durch seinen Geist auf keinen grünen Zweig. Okay, jetzt will ich nochmal was machen. Okay, Gott ist heilig. Und jetzt will ich das Haus so ein bisschen mal füllen mit euch zusammen. Okay, hier schreiben wir jetzt mal rein, das, was nach innen gehört. Was ist die Grundlage, dass Gott heilig ist? Wir können jetzt schon mal zum Beispiel jetzt Jüngerschaft hier reinschreiben, ja? Jüngerschaft. Was würdet ihr noch da reinschreiben, damit das hier alles funktioniert? Das Fundament ist gelegt. Wie muss das Haus gefüllt sein, damit wir das hier wirklich alles leben können? Was würdet ihr hier reinschreiben? Keine Idee? Sagt ruhig, da kann man nichts falsch machen. Einfach irgendwas füllen, das muss auch gar nicht so wie eine Säule stehen, sondern einfach nur, was gehört jetzt hier rein, damit das alles passiert. Jüngerschaft, vielleicht ist auch schon alles damit gesagt. Vielleicht sagt ihr, hey, das ist ja alles, das ist ja, was sollen wir da noch reinschreiben, wenn die Jüngerschaft ist ja das Thema. Okay. Ich finde diesen Satz wahnsinnig gut. Wisst ihr, was nämlich passiert, wenn wir das hier nicht tun, was das hier für ein Bild hat? Erkennen die dann wirklich, wie Gott ist? Wenn wir hier so tun, als ob wir hier die perfekten Menschen sind? Nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Also Buße tun, Bekenntnis, Liebe, nach Gottes Geboten leben. Jüngerschaft ist echt und Oberbegriff. Hätte ich nicht reinschreiben sollen, sonst hat euch das vielleicht wahrscheinlich irritiert. Was noch? Heiligkeit? Machen wir. Ja, auf jeden Fall. Schreiben wir rein. Danke, Phil. Finde ich super. Was noch? Ja. Ich schreibe hier alles rein.
Absolut. Absolut. Ich schreibe mal bei Buße tun Gnade hin, ja?
Was noch? Ja, Phil?
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit?
Schreib mal hier schreibe ich mal Nächstenliebe, hat glaube ich einer gesagt, Liebe generell, aber auch vor allem die Nächstenliebe. Ja, Phil?
Gemeinschaft.
Gemeinschaft haben wir schon. Guck mal, machen wir noch einen Strich hin, du hast auch nochmal gesagt.
Gemeinde.
Gemeinde, das ist vielleicht, warte mal.
Und jetzt? Macht euch mal Gedanken über das Thema Gemeinde. Muss ich noch irgendwas dazu sagen?
Heiligkeit
haben wir schon.
Einigkeit,
ja? Ja? Für das die deutsche Nationalhymne?
Da ist das auch drin. Sehr gut. Haben Sie recht. Vielleicht ist ja, müssen wir mal abprüfen. Nein, Einigkeit ist wichtig. Ja, was, Sammy? Micha? Wolltest du? Sag mal nochmal. Sündigkeit meinst du? Schreiben wir mal auf, dann Buße tun, ne? Dass wir einfach Vergebung beten, ne?
Vielleicht kennt ihr das Wort gar nicht, Buße tun. Machen wir mal Vergebung hin, ne?
So, und jetzt, wir belassen es mal dabei. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht ein tolles Bild von Gemeinde?
Sündigung.
Ne, Vergebung. Sündig ist nicht ganz so richtig. Nicht so toll, oder? Das ist ja das, was wir gar nicht so wollen, oder?
Okay, jetzt mal, lass uns doch mal darüber nachdenken. Jetzt in deinem Herzen, springt da nicht etwas? Geht der Puls nicht wahnsinnig hoch?
Dann lass uns darum beten, wenn dein Puls nicht hochgeht. Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Und wenn wir das leben, dann sehen die Menschen, die Gott nicht kennen, wie er ist. Und wenn die Menschen sehen, wie Gott ist, werden sie kommen. Wisst ihr, das Thema Gemeinde ist das entscheidendste Gemeinde. Natürlich ist Jesus. Jesus hat ja die Gemeinde, hat gesagt, hey, das ist das, worauf ich mich einfach verkündigen, wo alles passieren soll, in der Hinsicht, dass da Auferbauung passieren soll, dass Erleben passieren soll, dass dort die Menschen sich treffen, die ja abgesondert sind, die sozusagen zu ihm gehören. Abgesondert in dem Sinne, nicht von dieser Welt, auf gar keinen Fall. Ja? Deshalb habe ich vielleicht ein falsch gemacht. Ich hätte hier so die nicht durchgängig machen sollen. Ne? Das ist vielleicht ein falsches Bild hier. Ne? Das ist ja wie eine Mauer. Ne? Das wollte ich niemals machen. Ne? Da ist keine Mauer. Das ist eine Durchlässigkeit. Wenn wir das hier leben, wenn wir Gott als der Heilige nehmen, sagen, hey Gott, du bist heilig, du bist derjenige und deshalb möchte ich so leben, wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du egal wohin fahren, egal ob du im Urlaub bist, ob du alleine bist, egal wo du dich aufhältst, du wirst aus Überzeugung handeln, aus Überzeugung, denn Gott ist heilig. Wenn du nicht aus Überzeugung handeln kannst, wenn das nicht deine Überzeugung ist, dann lade ich dich ein. Gottes Idee war es, dass die Menschen auf dieser Erde so leben, wie er ist. Und dann hat er hat versprochen, dass das Leben gelingen wird. Er hat versprochen, dass das Leben gelingen wird. Lest euch mal 3. Mose Kapitel 19 durch. Ich habe mir das da mal aufgeschrieben, da sind so ein paar Heiligkeit im persönlichen Wald, nicht jetzt, zu Hause könnt ihr das machen. Deshalb lade ich dich, der du Jesus vielleicht nicht kennst, ein, diesem Gott die Möglichkeit zu geben durch uns, dir zu zeigen, wie er sich das Leben gedacht hat und dass es nur dadurch funktionieren kann. Es wird nicht anders funktionieren. Das Leben auf dieser Erde wird ohne Gott nicht funktionieren. Das geht nicht, weil es Gottes Idee war. Es war sein Plan. Wir sind seine Geschöpfe. Und immer wenn die Geschöpfe nicht das tun, wie der Schöpfer ist, dann wisst ihr selber, was mit unseren Produkten passiert. Also wenn ich ein Fahrrad nicht als ein Fahrrad benutze, sondern ich benutze das als ein Transportmittel, ein Tragemittel, vielleicht packt er immer meine schweren Kisten drauf, wird es irgendwann mal zerbrechen. Wenn die Kunden unsere Verdichter benutzen als etwas, machen da Zement drin oder Speis drin oder wir benutzen die Waschmaschine, die dreht sich auch. Wir können da ja auch ein bisschen Speis mal probieren, ob das funktioniert.
wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Das Leben auf dieser Erde. Und da gibt Gott seine Garantie drauf. Es steht Gottes Wort hinter. Funktioniert dann, wenn wir nach seinem Maßstab leben. Und sein Maßstab, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das fordert uns heraus, das hier zu leben. Für diejenigen, die ihn kennen. Das heißt nicht, dass wir moralisch irgendjemandem überlegen sind. Nicht im geringsten. Das, was ich am Anfang sagte. Ich möchte eigentlich nicht mir selber den Stempel geben, sondern ich bin eigentlich echt froh, wenn jemand sagt, hey, der lebt anders. Der lebt anders. Lass uns den Stempel, wenn wir das hier leben, werden die Menschen uns den Stempel geben. Und dann wird das nicht arrogant rüberkommen, dann wird das nicht abgesondert rüberkommen, dann wird das nicht als etwas rüberkommen, das man nicht erreichen kann, das auch nur für bestimmte Menschen sind. Nee, das kann ich nicht. Dieser Glaube ist nur, ach ja, da muss man so erzogen worden sein. Und dann muss man ja auch irgendwie auch kennen. Nee, ganz im Gegenteil. Lass uns das ablegen. Lass uns das echt ablegen und das hier leben. Denn Gottes Liebe für die Menschen ist für alle Menschen da. Er wollte es wie damals. Er hat sich nicht ein Volk erwählt, um einfach da den anderen eine Show zu zeigen, sondern er hat sich ein Volk erwählt, um sich selbst zu repräsentieren. Und er hat sich dich erwählt, der du Jesus kennst. Um hier in dieser Erde, auf dieser Erde, dort in Billinghausen, in Lage, in Leopoldshöhe, in Asemissen, wo du bist, ein Repräsentant Gottes zu sein. Und wenn wir das hier leben, alles, auch hier in dieser Gemeinde, also wenn wir uns versammeln oder auch zu Hause, dann werden wir automatisch den Menschen zeigen, wie Gott ist. Wir werden es tun. Wir brauchen uns da gar nicht anstrengen für, weil wir ja aus Überzeugung handeln. Ja? Und dann werden alle anderen, was habe ich da geschrieben, werden die anderen Menschen, auch die Völker werden durch ihn gesegnet werden. Macht das Sinn? Könnt ihr damit was anfangen? Wisst ihr, was wir jetzt tun sollen? Mich hat das total herausgefordert, ehrlich. Weil ich bin lange ganz weit weg. Fragt meine Frau, ja. Braucht ihr gar nicht fragen, könnt ihr auch mich fragen. Lieber nicht, genau, ne, lieber nicht. Kein arrogantes Christsein, sondern ein Christsein auf dieser Erde mit den Problemen, die jeder Mensch hat. Wir haben die gleichen Herausforderungen und Probleme, die alle Menschen haben. Nur wir haben Gott in uns, ja. Deshalb lasst uns das einfach leben im Alltag. Wir wissen, wie wir das machen können. Vielleicht noch den letzten Punkt, wie wir es machen können. Was war beim Volk Israel, was sollte das Volk Israel machen, um sich an Gott, ja, was sollten die halten, was sollten die machen, um so zu leben? Habt ihr da ein paar Ideen, was man auch gleichzeitig auf uns anwenden könnte? Habt ihr da eine Idee? Ja, genau. Keine Götzen. Vertrauen nur auf Gott, ja. So jetzt, was sollten sie noch machen? Entschuldigung?
Immer wieder reinigen.
Warum?
Ja,
ja. Genau. Und wann haben sie es gemacht? Genau, vom Passafest oder vor bestimmten Festen. Also, was hat Gott den Menschen gegeben, damit sie sich an ihn erinnern? Ja, Feste. Ganz viele Feste. Wirklich. Guckt die Bibel an, guckt euch da rein. Gott wollte, kennt sich gar nicht, natürlich im Alltag auch, aber er hat sich noch immer wieder ganz viele Fixpunkte, so im ganzen Jahr hat er das verteilt, ja. Und hat gesagt, hey, an diesen Tagen erinnert euch an mich. Und haben die gefeiert, ja, haben Buße getan, haben geopfert, das war damals so. Das heißt, für uns eventuell, für dich, für mich auf jeden Fall, natürlich ist, dass wir uns Erinnerungen schaffen. Erinnerungen schaffen, im Alltag, wir brauchen nicht auf den Festen zu warten, um uns zu Buße oder sowas, sondern wir können das jeden Tag tun. Aber was wir brauchen, also ich brauche es auf jeden Fall, vielleicht seid ihr da so wie ich, wir brauchen Erinnerungen. Erinnerungen an einen lebendigen Gott. Das können wir hier machen, indem wir uns daran erinnern, beim Kaffee, beim Kuchen. Das können wir als Menschen machen, aber es können auch Gegenstände sein. Es können ein Kreuz sein, hier als Kette. Das kann ein Kreuz sein im Auto, das kann ein Bibelvers sein, das kann was auch immer sein. Das ist Gottes Idee fürs Leben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und das ist ganz bodenständig. Das ist nicht abgesondert. Das ist nicht irgendeine Mutter Teresa, sondern das dürfen du und ich sein. Du und ich. Die ersten Christen fragte Nero. Hey, was ist eigentlich mit denen? Wieso sind die so bekannt? Die haben vor allem das hier gelebt, die Nächstenliebe. Es gab total viele Volksgruppen, auch damals, wie heute auch, die nicht so beliebt waren. Und die Christen waren dafür bekannt, dass sie sich um die gekümmert hat. Um die gekümmert haben. So einfach. Auf einmal haben die ganze Menschheit das gesehen. Alter, warum machen die das? Sind die bescheuert? Haben die nichts zu tun? Die können doch da im Urlaub fahren, 5 Wochen im Jahr. Warum machen die das? Sie wussten genau, warum sie es machen. Und das dürfen wir auch. Gott lädt uns dazu ein. Gott lädt dich ein, der du nicht kennst, in seiner Idee des Lebens zu leben. Dann wird dein Leben gelingen. Und Gott lädt uns ein, die wir Jesus kennen, die wir mit ihm leben. Hey, einfach in diesem Prozess zu ihm zu kommen, zum Vater, in aller Demut und aller Bescheidenheit, in aller Ehrlichkeit zu sagen, hey, hier bin ich, Vater, ich will es. Du siehst mein Leben, es ist ganz schön schwer, aber ich will es immer wieder neu. Und ich komme in Vergebungsbereitschaft. Ich komme in der Liebe zu dir, in aller Demut und ich weiß, deine Gnade rettet mich. Und dann bin ich da und ich weiß, da steht der Vater, denkt an den verlorenen Sohn, die Arme weit offen. Nicht, ach, was ist das denn für ein Blödmann da? Hat mein ganzes Erbe verprallt, was, den will ich nicht mehr sehen. Nee, gar nicht. Der Vater steht da so. Das ist Gottes Bild. Der Vater steht nicht so. Du? Niemals. Der Vater steht so. Und das ist ein Bild für Gott. Gott, der Vater steht so. Und auch zum x-ten Mal. Mein Sohn kann nicht viel tun, damit ich ihn nicht mehr liebe. Also er kann ganz schön viel tun und mein Leben wird nicht aufhören. Und Gott, der Vater, ist so viel größer, so viel größer. Okay, wenn ihr damit was anfangen könnt, ich kann es auf jeden Fall. Und damit schließe ich. Habt ihr noch ein Lied, Harry, oder so? Ja, ehrlich? Dann los.